Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Forschung und Wissenschaft beschäftigt sich natürlich auch mit Corona, aber nicht nur. Ich sehe hier auf meinem Monitor das Stichwort Regenwald und auch dorthin geht's wohl in den nächsten gut 20 Minuten, Monika Seinsche.
Genau, wir schauen heute aus ethischer Sicht erstmal auf die Corona-Forschung, nämlich auf die Frage, unter welchen Bedingungen man Menschen als Versuchskaninchen nutzen darf. Und wir schauen eben am Ende auf einen sehr alten Regenwald in der Antarktis. Aber zuerst gibt's das Corona-Update.
Wir haben es ja bis hierhin geschafft, auch durch Abstand halten, durch Hygiene, dass wir diesem Virus nicht schutzlos ausgeliefert sind.
Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden.
Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.
Corona-Update.
Antikörper sind Eiweiße, die das menschliche Immunsystem nach einer durchstandenen Krankheit bildet und die den Körper vor einer erneuten Erkrankung schützen können. Fachleute vermuten, dass Patienten nach einer Erkrankung mit dem SARS-CoV-2-Virus so wenigstens eine Zeit lang gegen das Virus immun sind. Zurzeit werden deshalb zahlreiche Antikörpertests entwickelt, um feststellen zu können, wer immun ist und wer nicht. Der Wissenschaftsjournalist Joachim Budde beobachtet aus seinem Homeoffice die Entwicklung rund um diese Tests. Joachim, wie viele von diesen Antikörpertests gibt es?
Es gibt sehr viele, es sind sehr viele in der Entwicklung, aber es kommen auch sehr viele auf den Markt. Einmal haben ja kommerzielle Hersteller Tests für Labore im Angebot. Viele diagnostische Labore entwickeln eigene Tests und darüber hinaus gibt es geradezu eine Schwemme von Schnelltests. Ich habe von einer Liste der WHO gelesen, da sollen 275 verschiedene Antikörpertests draufstehen.
Und funktionieren diese Tests alle gleich gut?
Nein, viele Labore validieren gerade solche Tests, zum Beispiel die Gruppen, die mit Antikörpertests Untersuchungen zur Verbreitung des Virus und damit zur Dunkelziffer machen. Die prüfen die Tests, bevor sie sie dann für ihre Studien einsetzen. Ein Forscherteam aus Kalifornien hat jetzt das COVID-19 Testing Project gegründet. Die validieren jeden Test, den sie in die Finger kriegen. Gerade haben die Wissenschaftlerinnen Ergebnisse für 12 solcher Tests veröffentlicht. Das waren einmal 2 Tests, wie sie in Laboren verwendet werden, sogenannte ELISA-Tests, und 10 Schnelltests, die so ähnlich aussehen und funktionieren wie ein Schwangerschaftstest.
Und was ist dabei herausgekommen? Sind diese Antikörpertests wirklich ähnlich zuverlässig wie eben Schwangerschaftstests?
Nee, leider lange nicht so gut. Von den 12 untersuchten Tests brachten nur 3 anhaltend verlässliche Ergebnisse und die besten hatten auch noch Macken. Ein Grund ist, dass Antikörper im Körper erst in der 2. Krankheitswoche gebildet werden. Davor können die Tests noch gar nichts anzeigen. Die Ergebnisse wurden also besser, je länger die Krankheit zum Zeitpunkt des Tests zurücklag. Es gibt aber weitaus größere Probleme. Einerseits übersahen einige der Tests Menschen mit Antikörpern. Sie zeigten also falsch negative Ergebnisse an. Andererseits schlugen die Tests auch bei Proben an, in denen sich gar keine Antikörper gegen das SARS-CoV-2 befanden. Sie spuckten also falsch positive Ergebnisse aus. Das ist eigentlich ganz normal. Kein Test ist perfekt. Aber bei 4 der Tests, die die Kalifornier überprüft haben, lag die Rate der falsch positiven Ergebnisse bei sagenhaften 11-16%. Solche Tests sind vollkommen nutzlos. Bei den meisten restlichen lag dieser Wert noch um die 5%. Auch das ist nicht so richtig gut. Lediglich bei 2 Tests war der Anteil der falsch positiven kleiner als 1%. In dem Bereich bewegen sich auch die Labortests, die einige deutsche Gruppen validiert haben. Die Forscherinnen haben herausgefunden, dass sie zwischen 3 und weniger als 1% falsch positive Ergebnisse ausgeben.
Warum macht man diese Tests denn nicht besser?
Also daran arbeiten ja viele Hersteller und Labore. Ne? Man kann zum Beispiel unterschiedliche Antikörper verwenden. Das ist aber gar nicht so einfach, die zu verbessern. Die Schnelltests haben von sich aus schon eine Fehlerquote von etwa 1%, so ein konstruktionsbedingtes Grundrauschen, wenn man so will. Die falsch positiven Ergebnisse sind momentan noch ein grundsätzliches Problem, das eigentlich nicht direkt was mit den Tests zu tun hat. Es gibt in den meisten Gegenden noch so wenig Corona-Fälle, dass die Chance, dass jemand ein falsch positives Ergebnis bekommt, ziemlich groß ist. Zum Vergleich mal einen anderen Schnelltest. Es gibt ja auch einen Schnelltest auf das AIDS-Virus HIV. Die liefern auch nur für die Menschen ordentliche Ergebnisse, bei denen die Gefahr sowieso erhöht ist, dass sie sich angesteckt haben. Für sich genommen sind auch die HIV-Schnelltests zu unzuverlässig. Wenn so ein Schnelltest anschlägt, muss man immer noch mal einen Labortest machen, um das Ergebnis HIV-positiv zu bestätigen. Fachleute wie der Berliner Virologe Christian Drosten raten, auch bei positiven Testergebnissen auf Corona-Antikörper das Resultat momentan noch in jedem Fall mit einer zweiten Methode zu bestätigen.
Was schließen Sie denn aus diesen ganzen Ergebnissen? So falsch positive Ergebnisse sind ja eigentlich, wiegen dann ja denjenigen, der das hat, in falscher Sicherheit, oder?
Genau. Also gerade jetzt Menschen aus Risikogruppen oder medizinisches Personal, die sich dann darauf verlassen, okay, ich habe Antikörper, ich bin geschützt, die können sich dann anstecken und das kann gefährlich werden. Mein Schluss ist aber auch, es gibt bessere Tests und schlechtere Tests, das haben die amerikanischen Forscherinnen ja gezeigt. Und ich glaube, dass es für Laien sehr schwierig ist, die Qualität von solchen Tests zu beurteilen. Darum denke ich, die Lehre aus diesen Studien ist, Antikörperschnelltests sind im Moment erstmal nichts für den Hausgebrauch.
Diese Antikörpertests sind ja auch für Studien über die tatsächliche Verbreitung von SARS-CoV-2 und damit für die Gefährlichkeit des Virus nötig. Was bedeuten denn die Schwächen, die Sie gerade erklärt haben, für die Tests, dieser Tests für diese Studien?
Bei den Studien ist es etwas anders. Zum einen werden diese Studien ja auch zuerst in Gegenden gemacht, wo besonders viele Menschen angesteckt sind oder waren. Und für die Studien sind die falsch positiven Ergebnisse zudem weniger dramatisch, weil es statistische Methoden gibt, um solche Fehler rauszurechnen. Je länger die Pandemie dauert, desto verlässlicher werden die Ergebnisse aus den Antikörpertests, aus den genannten Gründen.
Warum ist das so?
Naja, weil dann einfach die Chance, ein falsch positives Ergebnis zu erwischen, kleiner wird, je mehr Leute angesteckt sind. Je häufiger die Krankheit ist, desto weniger fallen solche falsch positiven Ergebnisse ins Gewicht.
Okay, vielen Dank, Joachim Budde, über die Entwicklung von Antikörpertests. Das SARS-CoV-2-Virus wird erst dann endgültig seinen Schrecken verlieren, wenn wirksame Medikamente oder Impfstoffe auf dem Markt sind. Es gibt schon verschiedene Impfstoffkandidaten und die ersten klinischen Studien, ob diese Stoffe sicher sind, haben bereits begonnen. Danach aber muss sich zeigen, ob der Impfstoff auch wirkt. Dafür werden normalerweise Tausende von Menschen mit dem Wirkstoff oder einem Placebo geimpft, um dann zu schauen, wer sich im Alltag infiziert. Dieser Prozess dauert viele Monate. Es gäbe eine Möglichkeit, das Ganze gewaltig abzukürzen. Man gibt den Impfstoffkandidaten an eine Handvoll Freiwilliger, die nach der Impfung gezielt infiziert werden. Dann sieht man direkt, ob der Impfstoff wirkt oder nicht. Solche sogenannten Challenge-Studien sind allerdings ethisch umstritten. In Science schlagen heute amerikanische Forscher Rahmenbedingungen vor, unter denen solche Tests ethisch vertretbar wären. Ich habe die Erstautorin und Bioethikerin Seema Shah von der Northwestern University gefragt, welche das sind.
Our view as a group was that it's important to ensure that the
Unserer Ansicht nach ist es wichtig, sicherzustellen, dass mögliche Challenge-Studien mit dem neuen Coronavirus durch einen hohen sozialen Wert gerechtfertigt sind und dass die Risiken für die Studienteilnehmer überschaubar sind. Und bislang gab es nicht genug Informationen über diese beiden Rechtfertigungsgründe, um festlegen zu können, ob solche Studien ethisch akzeptabel wären.
Wie entscheiden Sie denn, ob eine Studie einen genügend hohen sozialen Wert hat? High social value.
So to determine whether a study has sufficiently high social value.
Um herauszufinden, ob eine Studie einen genügend großen sozialen Wert hat, ist es wichtig sicherzustellen, dass eine ganz klare Verbindung zwischen der Studie, der Produktion von Ergebnissen und der Übermittlung dieser Ergebnisse in das Gesundheitswesen oder die Impfstoffentwicklung besteht. Es muss also eine enge Zusammenarbeit geben zwischen den Leuten, die diese Studien durchführen und den Leuten, die diese Ergebnisse dann nutzen.
Sie sagten, der andere Punkt sind die Risiken, die mit dieser Studie assoziiert sind. Wie legen Sie diese Risiken fest? Und gibt es ein oberes Limit der akzeptablen Risiken?
Right. To determine those risks, it's first important to have a good understanding of.
Um das Risiko einzugrenzen, ist es zuallererst wichtig, ein gutes Verständnis davon zu haben, wie groß die Chance ist, dass Studienteilnehmer schwer erkranken oder sterben. Zurzeit gibt es nur ein begrenztes Wissen über die Risiken für junge, gesunde Leute. Wir wissen zum Beispiel in den meisten Gebieten nicht, wie viele Menschen wirklich infiziert sind. Dadurch ist es schwer, die Sterblichkeitsraten zu berechnen. Die besten Schätzungen deuten aber darauf hin, dass das Risiko für junge, gesunde Menschen wesentlich geringer ist als für andere. Aber wir wissen nicht, warum einige junge, gesunde Leute trotzdem sehr schwer an Covid-19 erkranken. Das ist also eine große Frage. Zur zweiten Frage des oberen Risikolimits. Wir schlagen vor, uns an anderen ähnlichen Situationen zu orientieren, in denen wir Menschen erlauben, Risiken auf sich zu nehmen, um anderen Menschen zu helfen.
And what will those be? Was wären das für Situationen?
So one is to look at the risks in influenza challenge studies.
Ein Beispiel wären Influenza-Challenge-Studien. Ein anderes die Risiken von Phase-1-Studien mit gesunden Freiwilligen. Einige Leute haben auch vorgeschlagen, sich die Risiken anzuschauen, die lebende Organspender in Kauf nehmen, um anderen zu helfen. Das sind einige Beispiele aus Bereichen, in denen wir als Gesellschaft entschieden haben, dass gewisse Risikolevels akzeptabel sind und als Anhaltspunkte dienen könnten, um zu entscheiden, ob eine SARS-CoV-2-Challenge-Studie ethisch vertretbar ist.
Okay, and who should und wer sollte an solchen Studien teilnehmen?
So in general, there are two considerations that are really critical.
Da gibt es zwei Punkte, die darüber entscheiden sollten, wer eingeladen wird, teilzunehmen. Der erste ist, sicherzustellen, dass die Risiken sehr gering sind. Der zweite ist, sicherzustellen, dass die möglichen Teilnehmer genau verstehen, worauf sie sich da einlassen und sich über die Risiken und den sozialen Nutzen der Studie bewusst sind. Dafür könnten Verständnistests eingesetzt werden, die die Teilnehmer bestehen müssen, bevor sie an der Studie teilnehmen dürfen. Und es muss die Möglichkeit geben, aus der Studie auszusteigen, wenn Teilnehmer merken, dass sie zum Beispiel mit der Isolation nicht zurechtkommen.
Gibt es auch einen ethischen Ansatz zur Auswahl des Studienortes? Also wo sollte so eine Studie durchgeführt werden? Conducted?
Ja, wir haben uns auch sehr auf die Auswahl des Studienortes konzentriert. Die Studien müssten an einem Ort durchgeführt werden, an dem sie sicher durchgeführt werden können. Also niemand außerhalb der Studiengruppe versehentlich angesteckt wird. Es müsste reichlich Erfahrung mit der Durchführung von Challenge-Studien vorhanden sein. Und dann muss auch sichergestellt sein, dass die Studie nicht zu einer Überlastung der Krankenhauskapazitäten führt. Die Versorgung der Studienteilnehmer darf nicht in Konkurrenz treten zur Pandemiebekämpfung. Die Forscher müssten also die gesamte Ausrüstung, die sie brauchen, um die Teilnehmer zu schützen, selbst mitbringen, etwa Beatmungsgeräte und persönliche Schutzausrüstung.
Sie schreiben in Ihrem Paper ja auch, dass eine Bezahlung eine gute Idee wäre. Warum das? Ich könnte mir vorstellen, dass Geld Leute dazu bringt, Risiken zu akzeptieren, die sie normalerweise nicht akzeptieren würden.
So payment, we think, is important because if you don't pay people to participate in a study like this.
Eine Bezahlung ist unserer Überzeugung nach wichtig, denn wenn Sie die Teilnehmer nicht bezahlen, dann verlangen Sie von ihnen sehr viel Zeit zu opfern, die sie ansonsten arbeiten und Geld verdienen würden. Wir glauben, es ist wichtig, den Leuten eine Aufwandsentschädigung zu zahlen, denn sonst zum Beispiel könnten Leute, die finanziell für andere verantwortlich sind, nicht an der Studie teilnehmen. Wir denken, dass man die Sorgen, die mit einer Bezahlung verbunden sind, ansprechen kann. Aus bisherigen Challenge-Studien wissen wir, dass es viele Menschen gibt, die aus altruistischen Gründen an solchen Studien teilnehmen und denen die Bezahlung nicht wichtig ist. Einige haben die Aufwandsentschädigung sogar später gespendet. Und es gibt auch Studien über Leute, die durch die Bezahlung zur Teilnahme motiviert waren, und auch sie verstehen die Risiken. Deshalb glauben wir, ist es wichtig, die Leute, die an solchen Studien teilnehmen möchten, nicht auszubeuten, indem sie selbst für ihren Lebensunterhalt während der Studie aufkommen müssen, aber gleichzeitig sicherzustellen, dass die Leute, die teilnehmen, die Risiken verstehen.
Die Bioethikerin Seema Shah von der Northwestern University in Illinois. 2017 lautete einer der Aufträge für die Besatzung des Forschungseisbrechers Polarstern, eine Bohrung im antarktischen Amundsen-Meer abzuteufen. Ziel dieser Expedition war es, mehr über eine seltsame Schicht im Meeresboden zu erfahren, die bei seismischen Vorerkundungen aufgefallen war. Vor kurzem wurden die Ergebnisse in Nature vorgestellt. Dabei hat sich diese Schicht als ein neues Fenster in eine lange zurückreichende Klimageschichte der Antarktis erwiesen. Dagmar Röhrlich hat mit den Autoren gesprochen.
Das Amundsen-Meer vor der Westküste der Antarktis ist ein Dorado für Klimaforscher. Dort münden zwei große Gletschersysteme in den Ozean, die sehr schnell sehr viel Eis verlieren: der Pine Island und der Thwaites-Gletscher. Ihr Schmelzen spielt derzeit beim Meeresspiegelanstieg eine sehr große Rolle.
Deswegen ist da das Interesse groß zu verstehen, wie diese großen Gletschersysteme sich in der geologischen Vergangenheit verhalten haben, um so einen langzeitlichen Kontext zu geben zu diesen schnellen Änderungen, die wir zurzeit sehen.
Immer wieder gibt es deshalb Expeditionen in dieses Meeresgebiet. Und bei geophysikalischen Erkundungen war den Forschern dort eine seltsame Schicht im Meeresboden aufgefallen, die sie sich nicht so recht erklären konnten, beschreibt Johann Klages vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Da war eben die Motivation groß, diese Schichten wirklich mal im Kern, in einem Sedimentkern zu kriegen.
Doch Bohrungen vor der Küste der Antarktis sind eine Herausforderung. So muss man ständig das Meereis im Blick haben. Denn kommt es dem Schiff zu nahe, müssen die Arbeiten sofort abgebrochen werden. Sonst läuft man Gefahr, dass Millionen teure und nur über dünne Strom- und Glasfaserkabel mit dem Schiff verbundene Bohrgerät am Meeresboden zu verlieren.
Eigentlich sollte diese Bohrung schon abgebrochen werden. Aber dann haben wir gesagt, okay, vielleicht noch jetzt noch 3 Meter unten dranhängen und dann machen wir Schluss.
Als dieser letzte Bohrkern an Bord kam, wussten die Wissenschaftler sofort, dass sie Glück gehabt hatten, erzählt Johann Klages.
Das muss was völlig Neues sein, was wir da gefunden haben. In diesen 3 Metern war dann dieses Material drin, was völlig anders aussah, dass das höchstwahrscheinlich stark organisches Material ist, eine völlig andere Farbe hatte.
Später im Labor zeigten dann computertomografische Untersuchungen, dass ein dichtes Wurzelgeflecht diese dunkle Schicht durchzog. Das Material war fein und es steckten große Mengen an Sporen und Pollen darin. Deren Analyse zeigte, dass diese Schicht rund 90 Millionen Jahre alt ist und aus der mittleren Kreidezeit stammt. Die Analyse zeigte außerdem, dass diese seltsame Schicht nichts anderes gewesen war als der Boden eines sumpfigen Regenwaldes in einer gemäßigten Klimazone.
Im Schnitt konnten wir eine Jahresdurchschnittstemperatur von etwa 13 Grad rekonstruieren, also wärmer als in Deutschland heute, und Sommertemperaturen von bis zu 20, 25 Grad Celsius.
Heute findet man vergleichbare Regenwälder rund 4000 Kilometer weiter im Norden, in Neuseeland. Allerdings wuchs dieser fossile Regenwald in der wärmsten Periode der vergangenen 140 Millionen Jahre. Um die angenehmen Temperaturen richtig einschätzen zu können, mussten die Geologen die plattentektonischen Veränderungen von 90 Millionen Jahren einbeziehen. Wo lag die Stelle, die sie erbohrt haben, damals?
Basierend auf unseren Berechnungen, die wir gemacht haben, muss die Kernposition von 90 Millionen Jahren etwa bei 82 Grad Süd gewesen sein, also nur etwa 900 Kilometer vom Südpol entfernt. Das heißt, wir haben einen gemäßigten Regenwald rekonstruieren können, der nur 900 Kilometer vom Südpol entfernt war.
Wie sieht ein Klima aus, bei dem so nah am Pol ein Regenwald mit Nadelhölzern, Baumfarnen und dicken Moospolstern wächst? Denn an der Polarnacht ändert sich nichts, sprich, es herrschen 4 Monate Dunkelheit und damit fehlt die Energie der Sonne. Also wurden die Parameter in Klimamodelle eingespeist. Das Ergebnis?
Wir brauchen CO2-Gehalte in der Atmosphäre, die sich ungefähr bewegen von 1200 bis 1600, 1700 ppm. Also 4 bis 6 Mal höher als der präindustrielle Wert, mit dem wir heute rechnen. Und das ist natürlich beträchtlich.
Und diese Kohlendioxidkonzentrationen liegen auch deutlich über den bislang für die Kreidezeit angenommenen Werten von 1000 ppm. Die zweite Überraschung?
Wir können diese rekonstruierten Werte nur treffen mit dem Modell, wenn wir annehmen, dass die komplette Antarktis von Vegetation bedeckt war und dass es kein Eis gab in der Antarktis. Und ohne diese Parameter wäre es eben nicht möglich, diese Umweltbedingungen mit dem Modell zu simulieren.
Bei der entsprechend hohen Kohlendioxidkonzentration während der Kreidezeit konnte also die Sonneneinstrahlung ruhig 4 Monate lang ausbleiben, ohne dass die Temperaturen dauerhaft unter den Gefrierpunkt sanken. Das Klima am Pol blieb gemäßigt.
Dagmar Röhrlich war das über einen Regenwald in der Antarktis. Das Wort Corona hat im Moment für die meisten Menschen ja eher einen negativen Beigeschmack. Deshalb arbeitet Dirk Lorenzen in der Sternzeit heute an einer kleinen Imagekampagne für dieses Wort. Corona heißt nämlich auch die Atmosphäre der Sonne. Und die ist magisch und zauberhaft.
Sternzeit, 8. Mai. Die Corona der Sonne. Unsere Sonne ist von dünnem Gas umgeben, das Millionen Kilometer weit in das Planetensystem hinausreicht. Fachleute nennen diese Atmosphäre der Sonne Corona. Dieser Begriff geht auf das lateinische Wort für Krone oder Kranz zurück. Am blauen Tageshimmel ist die Corona nicht zu sehen, weil sie viel schwächer leuchtet als die gleißend helle Sonnenoberfläche und von dieser überstrahlt wird. Nur wenn während einer totalen Finsternis der Mond die Sonnenscheibe komplett abdeckt, ist die Corona mit bloßem Auge zu sehen. Der österreichische Dichter Adalbert Stifter hat seine Beobachtung der Sonnenatmosphäre während der Finsternis 1842 so zusammengefasst. Der Mond stand mitten in der Sonne. Rings um ihn ein wundervoller Kreis von Schimmer, in Strahlen auseinanderbrechend, als gösse die oben stehende Sonne ihre Lichtflut auf die Mondeskugel nieder, dass es rings auseinanderspritzte. Das Holdeste, was ich je an Lichtwirkung sah. Die Sonnenkorona ist ebenso schön wie geheimnisvoll. Denn ihr Gas ist mehrere Millionen Grad heiß. Und das, obwohl die Sonnenoberfläche unter ihr mit nur rund 6000 Grad vergleichsweise kühl ist. Das ist so, als wenn auf einer kalten Herdplatte das Wasser kocht. Vermutlich sorgt das Magnetfeld der Sonne für das Aufheizen der Corona, doch die Details sind noch völlig unverstanden. Mithilfe moderner Teleskope, die die heiße Sonnenoberfläche abdecken, lässt sich die bezaubernde Corona mittlerweile immer beobachten. Und nicht nur, wenn der Mond vor der Sonne steht.